Radio Ravnica, Folge Nummer 242. Heute mit den Themen Modern Horizons 3, Leaks werden Previews. Dann haben wir noch die Wizards of the Coast Präsidentin Cynthia Williams, die jetzt offiziell zurücktritt. Und zu guter Letzt haben wir wieder Universes Beyond quasi mit Hatsune Miku und Cowboy Bebop, die zu Magic kommen. Wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir ein bisschen Ask Us Anything. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal Hi Marc, lange nicht mehr gehört.
Ja, das ist, war jetzt eine lange, lange Urlaubsphase mit noch einer ungewollten Aussetzfolge noch mittendrin. Ja. Aber ja, ich hoffe, bei dir ist soweit alles jetzt so im grünen Lot und es funktioniert alles.
Ja, also das hoffe ich auch, dass alles funktioniert. Aber ja, der Urlaub ist geglückt, Umzug ist geglückt. Momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch alles voller Kartons. Das heißt, ich muss hier noch unbedingt ein bisschen Ordnung reinbringen. Es heilt wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr, als es soll. Aber das wird in den kommenden Tagen und Wochen auf jeden Fall noch mal besser. Und dementsprechend, wird die Qualität wahrscheinlich heute ein bisschen semi-gut sein, aber Besserung ist in Sicht. Wie hast du denn eigentlich die letzten 3 Wochen verbracht?
Boah, ich habe viel gearbeitet. Nein, also an für sich war es ganz cool. Ich habe sehr, sehr viel noch auf für die letzte Zeit für YouTube gemacht. Mhm. Paar Vlogs sind viele online gegangen mit dem Kelsor Store, Card Market Trading und so weiter cool. Und so fort. Und sowas. Ansonsten nicht so viel. Der Rest war sehr, sehr entspannt und dementsprechend freue ich mich auf wieder Radio Ravnica zu machen.
Definitiv, definitiv. Und bevor wir einsteigen, natürlich der Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gesponsert sind von Holy, dem Energy-Drink beziehungsweise Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt da mal vorbeischauen, was sie da so im Sortiment haben. Denn sie haben jetzt auch neue Starterpakete an den Start gebracht. Mm. Diesmal sogar mit Shaker schon drin und all den neuen Geschmacksrichtungen. Dementsprechend schaut gerne mal vorbei bei weareholy.com/Radio Ravnica und spart etwas Geld, je nachdem, ob ihr zum ersten Mal einkauft oder schon länger dabei seid. Entweder Ravnica 10% oder 5 Euro mit Ravnica 5. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns aber halt noch indirekt und bekommt eben geile Drinks, die wir auch selbst trinken die ganze Zeit. Erforscht die schöne Welt von Holy. Und dann haben wir noch eine kleine Discord-Ankündigung, denn wir haben ein neues quasi Stammtischformat, oder?
Ja, könnte man so sagen, tatsächlich.
Genau, wir haben nämlich jetzt jeden Sonntag gibt es ein Legacy- und ein Pioneer-Stammtisch, wo man quasi ja frei von irgendwelchen Turnieren einfach Decks testen kann. Das Ganze wird natürlich über Spelltable stattfinden. Und dementsprechend schaut auf jeden Fall bei dem Radio Ravnica Discord-Server vorbei. Da gibt es in der Event-Sektion gibt es da eben die Links zu den richtigen Chats, wo ihr reinkommen sollt. Und das Beste ist, eben auf dem Discord findet ihr auch den Weg quasi in unser Ask Us Anything. Das heißt, ihr könnt uns da Fragen stellen und wir können dann im Podcast drauf eingehen. Dann lass uns doch mal loslegen mit dem ersten Thema. Ich würde sagen, mit dem größten Thema der kleinen Pause. Und zwar Modern Horizons 3 Leaks, Null Drifters und You. Ein Artikel von Blake Rasmussen vom 30. April 2024. Vor dem Artikel ist ein bisschen was auf unter anderem Reddit und anderen Social Media Plattformen passiert. Was ist denn da eigentlich passiert?
Wir hatten tatsächlich irgendwo eine sehr große Anzahl an Boostern, die erschienen sind bei jemandem zu Hause, der die sehr viel früher in die Finger bekommen hat, mal wieder. Diesmal wurden allerdings nicht irgendwie die Pinkertons geschickt oder irgendwelche anderen Security-Hinos, sondern tatsächlich hat man den ein bisschen machen lassen und er hat sehr, sehr viele Sachen schon geleakt. Wir gehen im Podcast ja selten auf Leaks ein, weil Leaks auch ein bisschen negativ, auch ein bisschen behaftet sind und manchmal eben auch nicht wahr sein können. Mhm. Wir hatten schon Sachen, wo Sachen geleakt wurden, die dann allerdings halt nie wahr waren und Leute dann irgendwelche ganze Folgen für YouTube gemacht haben, so ist diese Karte neue, brokene Karte und am Ende stellt sich raus, die Karte ist gar nicht im Set. Und das wollen wir nicht. Dementsprechend behalten wir uns das vor, zu warten, bis Wizard of the Coast offiziell die Spoiler ansetzt. Hier war es jetzt allerdings so, dass es so viele Karten waren und sie wirklich so legit aus den Boostern gezogen wurden, die ausgeschlossene Verpackung genommen wurden, dass Wizard of the Coast, inklusive Commander-Decks, by the way, dass Wizard of the Coast reagieren musste.
Genau, und dann eigentlich untypisch von Wizards of the Coast. Bisher wurden Leaks eigentlich immer komplett ignoriert, beziehungsweise die Pinkertons hinterher geschickt. Jetzt hat man sich gesagt, okay, verdammt nochmal, wir machen die Flucht nach vorne und bestätigen die Leaks, sagen, hey, es ist immer noch schade, aber anstatt, dass ihr euch mit Potato-Camera-Fotos irgendwie jetzt da zusammenreimen müsst, was die Karten machen, zeigen wir euch einfach die Dateien, wie wir sie halt fertig haben, und dann kann man schon mal darüber sprechen. Ist doch eigentlich eine ganz gute Herangehensweise, oder? Warum sollten sie eigentlich jetzt immer so machen bei Leaks, oder?
Schwierig tatsächlich, weil manchmal hat man ja auch einfach Leaks, wenn ich mir jetzt überlege, wir hatten ja auch schon von Wizards of the Coast Preview-Karten bekommen, und jetzt stell dir vor, du bist eine Preview-Kartenbekommer und du hast ein, keine Ahnung, Nethergoyf, der einfach in Modern Horizons drin ist, und du freust dich tierisch darüber, und einen Tag später oder zwei Tage später gehst du online und siehst, deine Spoiler-Karte ist schon bekannt. Ja. Und du wolltest ein cooles Video dazu machen, coole Ankündigung machen, irgendwas, ein kleines Suchspiel draußen, du wolltest wirklich den Leuten Spaß damit gönnen, den Nethergoyf zu sehen, und dann wird der halt schon geleakt. Und eine Woche später wird er von Wizard of the Coast vor Beginn der Spoiler-Season von Wizard of the Coast bestätigt, was dafür sorgt, dass du halt niemals dazu kommst, den Nethergoyf zu spoilern. Ich weiß nicht, ob das hierbei passiert ist. Ich weiß nicht, ob Previews rausgegangen sind. Allerdings ist es halt schon so, dass ich sagen muss, wenn jetzt Leute diese Karten hatten, glaube ich nicht, dass sie noch previewen können, weil, naja, sie sind ja schon gepreviewt, und zwar offiziell.
Ja. Also ich verstehe, was du sagst. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, als Creator so, aber ich muss sagen, ich glaube, der Wert einer einzelnen Preview-Karte ist so in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es halt eben so viele Previews gibt und man fast schon so ein bisschen das Gefühl hat, okay, dieses Set hat man keine Preview-Karte bekommen, dann nächstes Set oder danach das Set. Das nächste Set kommt ja irgendwie
Wenn man in einer gewissen Größe ist. Aber wenn du dir allein überlegst, wie es bei unserer ersten Preview-Karte war, und dann musst du dir vorstellen, die wäre einfach zwei Wochen, drei Wochen vorher schon im Internet rumkausiert.
Nee, auf jeden Fall.
Das wäre halt bitter.
Nee, so oder so ist es auf jeden Fall, sag ich mal, blöd für den Creator, der sich drauf gefreut hat. Aber worauf ich auch eigentlich mehr hinaus wollte, ist so, dass die Außenwahrnehmung nicht mehr so ist, von wegen, dass die Leute sich das halt bei den Leuten individuell suchen. Also jetzt gerade bei unseren letzten Previews war es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt einen riesen Uptick irgendwie hätte in irgendwelchen, sag ich mal, Views. Es ist nicht mehr so dieses, die ganze Magic-Welt achtet auf deinen Kanal so. Es ist dann meistens schon so, weil die Leute so übersättigt sind von Previews, dass es halt nicht so den krassen Wert hat. Ich stimme dir aber zu, dass man, wenn man als Creator zum Beispiel irgendwie den Necrogolf hatte oder Nethergolf, dann würde ich mich natürlich auch mega ärgern. So. Aber Wizards of the Coast hat auf jeden Fall genug Gelegenheit, das wieder gut zu machen mit einer geilen Preview dann fürs nächste Set. Aber lass uns mal auf die Karten selbst eingehen. Wir haben ja echt eine Menge, die mittlerweile gepreviewt wurden. Wir hatten ja auch schon vorher ein paar, die gepreviewt worden sind. Also sowas wie Emrakul, The World Anew. Welche von den neuen Karten fällt dir denn sofort auf, als das könnte Modern oder auch Legacy oder Commander, wie auch immer, denn nachhaltig verändern?
Auch von den neuen Karten. Also wir reden jetzt nicht von den Karten, die jetzt in Modern reinkommen, richtig?
Also alle Karten. Also alle Karten, die jetzt gepreviewt worden sind. Da kannst du dir gerne was
rauspicken. Wir haben Kappa, Kanonion, Meltdown.
Oh ja.
Kappa, Kanonion, Meltdown sind die zwei meiner Meinung nach größten Sachen. Und Kappa Kanonier, lustigerweise, also ist der 6-Mana 4-4er mit Improvise, das heißt, man kann Artefakte tappen, um den günstiger zu machen. Der hat Ward 4. Und immer wenn der Kappa Kanonier oder ein anderes Artefakt unter ein Spiel kommt, kriegt er eine +1 Marke und kann die so nicht geblockt werden. Diese Karte wurde zwei Wochen vor dem Leak oder eine Woche vor dem Leak von Gavin Verhey als einer der größten Designfehler der letzten Jahre mit Ward bezeichnet.
Ja.
Und jetzt printen sie den Modern. Cool. Danke.
Ich glaube aber, der Designfehler war so ein bisschen mehr darauf zusammengeführt, dass halt Ward soll eigentlich nicht Ward 4 sein, sondern soll halt tatsächlich so eine Inconvenience sein. Aber du kannst ihn immer noch removen. Ward 4 ist halt so teuer.
Ja, Ward 4 ist halt vor allem in der ersten, zweiten oder drei. Also du kannst den halt Turn 2, Turn 3 aufs Feld klatschen. Aha. Und dann kann keiner Ward 5, also Ward 4 plus ein Mana Removal, kann halt keiner bezahlen.
Ja, das stimmt.
Und jetzt muss man dabei sagen, wir hatten ja im letzten Set, die jetzt ja mittlerweile auch legal sind, lustige Karten wie das Simulacrum, das ja aktuell total durch die Decke gegangen ist, ja?
Ja.
Und dann überlege ich mir, ich habe jetzt Simulacrum-Synthesizer, ich habe jetzt Kappa-Kanonier im Modern. What?
Ja, das wird richtig cool. Werden sich freuen, ne?
Ja, also sie haben auf der anderen Seite natürlich Meltdown mit reingebracht, das halt für ein rotes und X alle Artefakte Mana-Kosten von X oder weniger zerstört. Das soll das ein bisschen ausgleichen. Ich muss aber sagen, gerade so was die Kappa-Kanonier oder der Conjurer oder so mit 7 Mana, die sind davon nicht betroffen. Und das wird, glaube ich, also die beiden Karten werden ganz, ganz, ganz viel Einfluss haben, was da passiert tatsächlich. Also und sind für mich aus dem aktuellen Ding schon die beiden Karten, wo ich sage, das wird broken.
Ja, aber ist das denn was du sagst, das ist schlecht für Modern? Oder glaubst du, Kappa Kanonier und das macht einfach Modern interessanter, weil es jetzt mehr, sag ich mal, Decks gibt? Nee, das ist einfach straight up schlechter.
Also Kappa Kanonier ist straight up eine schlechte Entscheidung, weil er einfach zu schwer zu removen ist. Im Modern macht man eben auch 2-Mana oder 3-Mana Removal. Die sind für den Kappa-Kanonier vollkommen unmöglich. Und es ist einfach ein Ding, was einfach zu schnell draußen ist. Und man hat eben sehr viel von dem 8-Cast eben schon da. Es fehlen ein paar Artefaktländer und es fehlt der Mox. Und das war's. Und man hat in letzter Zeit kaum Artefakt-Decks gesehen. Und das bringt so ein bisschen vielleicht Artefakt-Decks wieder. Mhm. Aber jedes Mal, wenn Affinity Top-Tier ist, haben wir ein Problem im Modern. Und deswegen, das ist sehr, sehr schwierig. Die anderen Karten, die sie reingeprintet haben, machen dann zum Beispiel etwas weniger Einfluss. Ich weiß, dass Laelia, die wir ja schon mal besprochen hatten, sehr viel gesagt wird, die hat riesen Einfluss. Persönlich muss ich sagen, ich bin gespannt, ob irgendjemand da draußen hingeht und Isochron Scepter Orym's Chant, die jetzt auch im Modern ist, als ein Deck baut.
Ja, das
weil das war, als ich angefangen habe zu spielen, wirklich ein Deck, wo man dann wirklich jede Runde den Gegner silenced. Und dann die Kickerkosten kann man ja bei dem wunderschönen Isochron-Scepter wirklich bezahlen.
Ja.
Wodurch halt der Gegner weder Spells spielen kann noch angreifen kann. Und ja, das ist halt der Spell, der ist halt gut.
Aus dem Spieler auslocken, sozusagen.
Genau.
Ja, das ist schon genau. Nicht schlecht. Also, wir haben ja auch noch mal einen neuen Vertreter von dem diesmaligen Free Spell Cycle bekommen in Flare of the Nile, der wahrscheinlich allein vom Rules-Text her der stärkste sein wird, ist 3 Mana ein generisches und doppelblau für eine Instant mit dem Text You may sacrifice a non-token blue creature rather than paying the spell's Mana cost. Da kommt dieser freie Aspekt her, man kann halt eine blaue Kreatur opfern, die keine Token ist. Und kann dann Flare of the Nile for free spielen. Und der Text ist einfach Counter-Target-Spell. Ich habe da schon viele Argumente zugehört. Zum einen so, ja, okay, ist halt dann, wenn du den nicht for free spielen kannst und diese Non-Token-Restriction ist wohl auch echt schon ernst zu nehmen. Ist es halt dann einfach Cancel und Cancel ist halt nicht spielbar schlecht. Im Format, wo man halt Counterspell hat. Auf der anderen Seite gibt's auch so ein bisschen die Force of Will, sag ich mal, Perspektive, dass man sagt, immerhin kostet's, wenn man hardcastet, nur 3 und nicht 5. Welche Situation siehst du da am ehesten mit Play of the Nile?
Müll! tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, er wird sehr stark im Commander, er wird sehr stark vor allem im CEDH. Da sehe ich ihn schon, aber für Modern nicht so relevant. Und den Grünen sehe ich tatsächlich ja im Legacy, den Blauen halt überhaupt nicht. Vielleicht in mehr Volk.
Aber ja, der ansonsten Grüne ist quasi Cultivate, ne? Also man sucht
genau, es
sich
ist Cultivate und man hat in Grün halt die Möglichkeit, einen Veteran Explorer zu opfern, der beiden Spielern 2 Basic Lands reinbringt. Das bedeutet, man bekommt einfach 3 Länder rein und hat noch das 4. auf der Hand und hat ja schon 1 gespielt. Das heißt, man hat Turn 2, 6 Mana.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall
1, 2, 3, 4, 5 Mana, Entschuldigung, 5 Mana.
Ja, diese Kombination macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Aber Play of the Nile, ich hätte ja schon irgendwie ganz gerne, dass das so ein bisschen die Upside sein könnte, warum man blaue Kreaturendecks spielt. Sagen wir sowas wie natürlich Mehrvolk. Aber ich sehe schon auch diese Hürde da wirklich, oder andersherum gesagt, wenn man halt das eben nicht spielen kann, also nicht for free spielen kann, ist es halt wirklich ein sehr, sehr schlechter Counterspell. Also, ja, vielleicht ist es diesmal overbalanced in die andere Richtung, aber wir werden sehen, was man damit machen kann. Oder man spielt einfach unzählige, man könnte ja auch mit dem Leyline of the Guild Pact sind ja quasi alle Kreaturen dann auch automatisch auch blau.
Man muss trotzdem Non-Token nehmen, was aber das Problem darin ist. Das Non-Token ist so ernst zu nehmen.
Ja, weil, das stimmt.
Solche Counterspells will man ja ganz oft, also deswegen sind ja Force of Will und Force of Negation so gut, generell alle Forces, weil man eben einfach Handkarten, Ressourcen, die man sowieso nicht benutzt hat, wegwirft. Wenn man jetzt hingehen muss und muss was vom Feld opfern oder irgendwie aus dem irgendwie anders benutzen, von Dingen, die man aktiv gecastet hat, die man aktiv benutzen musste, dann sind das Ressourcen, die einem verloren gehen. Dann tradet man 2-1 und in diesem Fall sogar noch 2-1 und man hat 2 Runden vorher keinen Turn gehabt.
Ja.
Und naja, da muss man überlegen, wenn man sowas wie ein Murktide Regent opfert, um sowas frei zu casten, ist das das wert? Das glaube ich halt eben nicht.
Ja, vor allen Dingen muss man sich halt auch fragen, was man dann opfert, ne? Und was man damit dann countert, weil ein Removal-Spell brauchst du damit eigentlich nicht zu countern, außer du willst halt eine andere Kreatur opfern, anstatt die, die getargetet wurde, was sinnvoll ist, aber es limitiert einen schon. Gerade in Modern, wo man jetzt nicht unzählig viele Kreaturen hat. Und wie du schon sagst, wenn man Murktide Regent auf dem Feld hat und dann Murktide Regent opfert, um Removal Spell auf den Murktide Regent, das macht nicht viel Sinn.
Ja,
aber
das klingt einfach nicht gut.
Genau. Aber wir haben eben schon den Nethergoyf genannt. Lass uns mal kurz auf den eingehen, weil der hat ja auch für leichte Wellen gesorgt. Ist ein Ein-Mana-Sternchen, 1+Sternchen, Creature Lorgoyf. Und die Power ist equal, also ist gleich der Nummer an verschiedenen Card-Types von Karten in deinem Friedhof. Und die Toughness ist genau diese Nummer +1, also der quasi Tarmogoyf-Text, nur halt für einen Friedhof und nicht für alle Friedhöfe. Darüber hinaus hat er allerdings Escape für 3, also 2 generische und ein schwarzes, und Exile Any Number of Other Cards from your graveyard with 4 or more card types among them. Das heißt, die Karten, die man hier exilen muss zum Escapen, das sind quasi dann die, die dann auch den Nethergoyf stark machen. Wo, ja, ist Nethergoyf gut? Ich meine, er ist ein One-Drop, aber er macht halt im Endeffekt nichts. Er kann halt unter Umständen ein ziemlich großer One-Drop sein, das auf jeden Fall. Aber man muss halt drumherum bauen, man muss seinen eigenen Friedhof füllen. Wie stehst du zum neuen Golf?
Also es ist ja nicht nur einer. Das wird ja in dem ganzen Set werden es ja wirklich, wirklich viele Golfs werden.
Ja.
Es wird ja im ganzen Commander-Deck voller Golfs gehen.
Wir reden
jetzt erstmal nur über die Booster-Karten, weil nur die wurden bestätigt. Es gibt eine Menge Leaks da draußen auch zu den Commander-Decks.
Ja.
Und die wurden ja zumindest in dem Artikel, den wir hier vorliegen haben, nicht bestätigt. Das ging wirklich, also ein paar Länder wurden bestätigt, glaube ich.
Ja.
Aber es ging wirklich um die Main-Set-Karten.
Genau.
Und bei den Main-Set-Karten muss ich sagen, ich habe ihn am Anfang falsch gelesen. Ich dachte, man muss bei Escape einfach 4 irgendwelche Länder exilen. Dann wäre der richtig gut.
Ja, das wäre wirklich gut.
So ist der leider richtig Müll.
Ja.
Tarmogoyf ist halt einfach ein Punkt. Tarmogoyf ist Turn 2 nicht stark. Und Nethergoyf ist Turn 1 nicht stark. Er ist nicht unendlich schlecht. Gerade dieser Escape-Move kann mal passieren. Aber die Zeiten des mächtigen Tarmogoyf sind fast vorbei. Es gibt hier und wieder mal so Sodex, die noch mal auspacken. Aber Tarmogoyf ist einfach keine ernstzunehmende Karte mehr. Und daran wird der Nethergoyf meiner Meinung nach auch nichts ändern. Wobei ich es ganz cool finde, dass sie diese alten Karten in neuer Form wiederbringen. Das haben sie ja ein paar Mal jetzt in dem Set gemacht. Und ein paar davon sind auch wirklich, wirklich cool und lustig.
Ja, also zum Beispiel auch der Null Elemental Blast ist ja auch so eine Referenz auf den Red und Blue Elemental Blast und ist jetzt hier Null, also ein Devoid-Karte mit nur einem Farblosen in der Mana-Kosten für einen Instant, die sagt, entweder countere ein Multicolored Spell oder zerstöre ein Multicolored Permanent. Ich meine, wir haben Eldrazi und Devoid, beziehungsweise farblose Karten ja auch als Theme in dem Set. Glaubst du, der wird auch außerhalb davon vielleicht relevant werden? Oder glaubst du, es ist eine hauptsächliche, wenn du in so einem Colorless Deck bist, ist das relevant?
Commander,
ja, das macht natürlich Sinn.
Im Commander wird der wirklich gut.
Commander, dass man im Commander dann noch was hat, was halt dann einfach so ein farblosen
Deck noch ein bisschen Commander mehr Interaktion alleine gibt. Die meisten Commander sind ja alleine Multicolor, die du damit zerstören kannst.
Ja.
Es ist wirklich gut. Aber so ähnlich haben sie es ja auch mit dem Null Drifter gemacht.
Ja.
Der ja eine Andeutung auf den Mull Drifter ist und halt 2 Mana mehr kostet und 2-2 mehr hat. Aber ansonsten dasselbe hat mit C2 Karten. In diesem Fall, wenn man ihn castet, bei dem Maldrift, da ist es ja so, wenn man ins Spielfeld kommt.
Ja.
Er hat Fliegen, Annalette 1 und Evoke. Das ist da schon ganz cool. Aber das sind ja diese Eldrazi-fizierten Sachen.
Genau.
Stark wird's meiner Meinung nach, wenn wir Richtung Wintermoon und Weight of the Reliquary gehen. Das sind die zwei, wo ich sage, die werden lustig. Beim Wintermoon glaube ich sogar, dass er einen Impact haben wird auf Formate. Es ist ein 2-Mana-Artefakt, das sagt, Spieler können nicht mehr als ein Non-Basic Land pro Runde enttappen. Das ist richtig gut.
Ist so ein bisschen farbloser Blood Moon, aber quasi natürlich ein bisschen schlechter als Blood Moon, aber dafür kann denn jedes Deck spielen.
Also es gibt ja den Winter Orb.
Ja.
Der für 2 Mana sagt, man darf immer nur ein Land pro Runde enttappen. Hierbei ist es so, dass man halt wirklich hingeht und sagt, hey, man nimmt einen Spieler komplett raus und verlangsamt ihn, wie man das mit dem Winter Orb auch machen würde. Nur, dass man selber eben darauf vorbereitet ist mit Non-Basics und dementsprechend man selber nicht downgeslowt wird.
Ja.
Winter Orb ist eher so ein Tempo-Play. Man versucht damit Control-Decks runterzubekommen. Winter Moon könnte genau das Gegenteil sein, weil viele Control-Decks aktuell mit sehr vielen Basics unterwegs sind. Und man könnte damit tatsächlich eher andere Decks runterslowen, wie Midrange oder Agro-Decks, weil die aktuell sehr viel Multicolor fahren. Und das finde ich halt sehr interessant, dass man selber halt immer noch mit vollem Mana spielt.
Ja, gerade wenn man so ein Monocolor-Deck ist. Also wenn man wirklich jetzt in Richtung so Mono-White-Weenies oder sowas geht oder tatsächlich nur mal irgendwie Mono-Blue-Mehrfolk oder sowas hat, man hat nicht viele Non-Basics, dann kann man wirklich ganz gut damit arbeiten. Es ist natürlich nicht so super impactful, weil zum Beispiel ne, mit gerade den Fetchlands, die ja jetzt auch in diesem Set nochmal reprinted werden, das hindert einem nicht daran, einen Landdrop zu machen, nur halt die schon auf dem Feld sind, quasi auszuspielen. Und dann kann man halt immer noch die Fetchlands verwenden und sich dann halt die Basics rausholen. Es ist nicht so oppressiv, aber ich finde, das ist halt auf jeden Fall besser fürs Format. Also wenn man doch noch drumherum spielen kann und das Spiel kommt nicht wie beim Blood Moon einfach komplett zum Stillstand irgendwann.
Ja, wie gesagt, ich würde ihn niemals mit Blood Moon vergleichen. Das ist ein Winter Orb, das ist kein Blood Moon. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied.
Also es hat sowohl ein Winter Orb der, als auch Moon im Text. Aber ich weiß, was du meinst.
Der Effekt ist der Winter Orb und der Winter Orb wird halt anders eingesetzt.
Verstehe.
Zu dem Moon-Effekt kommen wir ja eh später noch, sobald der mal offiziell bestätigt ist. Das wird eh noch lustig. Aber die Winter Moon ist halt eher wirklich so ein Winter Orb-Effekt, der halt eher für Tempo-Plays da ist und dann eben auch in Control-Decks benutzt werden kann, wenn sie halt Blue-White spielen und sie halt selber mit sehr vielen Basics rumhergehen. Dementsprechend ist das wirklich, wirklich gut tatsächlich. Und ich glaube tatsächlich, dass der Impact, je nachdem, was gebaut wird, sehr groß sein wird.
Okay, ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Ich hätte noch eine Kreatur, die mir natürlich sofort in ein Auge kommt, weil es ist wieder so ein leichtes Meme unter Magic-Spielern, das ist Kudo, King Among Bears. Ein 2-Mana, ein grünes, ein weißes für ein 2-2 Legendary Creature Bear. Other creatures have base power and toughness 2-2 und sind Bären im Zusatz zu ihren anderen Typen. Ist das eine gute Karte? Weil im Endeffekt, other creatures have base power and toughness, damit könnte man sowas wie halt eben dicke Eldrazis einfach mehr manageable machen. Auf der anderen Seite verlieren die ja nicht ihre Texte. Also zum Beispiel, wenn man jetzt halt irgendein ne, Emrakul oder sowas damit zu einem 2-2er macht, klar, er kann leichter geblockt werden, aber hat immer noch Annihilator und die ganzen, oder Trample und Flying und so weiter. Also man verliert ja hier keine Effekte, oder lese ich die Karte falsch?
Nee, man verliert keine Effekte. Was ich hier sagen muss, ist, wir haben ja im letzten Set, oder doch im letzten Set, die Bärmama bekommen. Jetzt haben wir den Bär-Papa.
Ja.
Und mit der Bär-Mama als Commander ist er im Deck Broken-Ass-Shit.
Und was macht die denn noch
mal? Ich glaube tatsächlich, dass sie sagt, wenn sie ins Spiel kommt, ziehst du für jede Base 2-2er-Karte, die du hast, eine Karte.
Ah, ja.
Und wenn ein Base 2-2er angreift, bekommt der +3/+3. Weiß ich sehr genau. Ich habe am Montag ein Deck-Tech hochgeladen zu Dredge, wo die mittlerweile gespielt drin wird im Legacy. Das heißt, Bär-Mama wird im Legacy gespielt. Und jetzt kommt hier Bär-Papa um die Ecke und macht halt alles zu 2-2. Und dementsprechend wird hier alles dick Party. Weil wenn man angreift, greift man halt mit 5-5ern an. Das ist halt richtig gut. Und dementsprechend, kann das ganz lustig werden, so ein Bärdeck. Das ist wahrscheinlich dasselbe, wie wir im Modern Horizons 2 so, oder 1? 2? 1? Ich glaube 2. So ein Eichhörnchen-Theme drin hatten.
Ja.
Haben wir dieses Mal halt so ein Bär-Theme drin.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch nice. Genau, es ist Ayula Queen Among Bears, die ja sogar denselben Titel quasi hat, King and Queen of Among Bears. Finde ich sehr, sehr spannend. Genau. Du hast eben noch den White of the Reliquary genannt, der inspiriert ist vom Knight of the Reliquary. Ist der denn auch ähnlich gut?
Nee. um es kurz zu sagen, nee. Es sind zwei Mana, 2/2 Wachsamkeit. Das ist schon mal nicht schlecht. Und er kriegt +1/+1 für jede Kreatur im Friedhof. So einen ähnlichen Effekt hatten wir schon mal mit dem Fiend Artisan.
Mhm. Ja.
Der auch +1/+1 für jede Kreatur im Friedhof bekommt. Und bevor ich den Weight of the Reliquary Spieler, der sagt, tappen, opfer eine Kreatur, die sucht nicht an einem Land und bring es getappt ins Spiel, würde ich wahrscheinlich eher Kreaturen spielen und würde eher den Fiend Artisan nehmen. Mhm. Was ich aber glaube, wo der Raid of Reliquary wirklich, wirklich cool ist, könnte tatsächlich wieder so eine Art Nick Fitz sein, eben mit dem Veteran Explorer und Flare of the Cultivation. Mhm. Dass man wirklich so viel, einfach mit sehr viel Mana raussucht und auch dann ganz viele Sachen opfert. Weil wenn man auch hier die Kreatur opfert, die dann eben zwei Länder raussucht, ist es, glaube ich, ganz cool.
Ja.
Aber da gibt es wahrscheinlich bessere Wege. Ich finde es einfach nur cool, dass sie es machen. Ich finde cool, dass man so ein bisschen an alte, vergangene, coole, modern Zeiten erinnert wird.
Ja, voll.
Und naja, man muss halt drüber hinwegsehen, dass man hier teilweise diese Special Artworks in meiner Meinung nach super hässlich hat. Dementsprechend müssen wenigstens die Karten eigentlich super cute sein.
Ja, also ich finde den auch tatsächlich ziemlich gut, aber ich finde es vor allen Dingen spannend auch mit Blick auf Commander, weil es ist eine weitere Karte, die einen Instant Speed ein Land aus der Library, also nicht mal ein Basic Land, einfach ein straight up Land aus dem Friedhof rausholt.
Das gute Tabernakel holt.
Tabernakel, aber es gibt ja auch dieses Fogland, was quasi Combat Damage halt für einen Zug rausnimmt.
Das kommt halt getappt rein, wa?
Ja, klar, aber es ist ja ein ETB auf dem Land. Ich weiß leider gar nicht, das ist diese Glacial-Geschichte, die weit jetzt bei dem Arch
Glacial stürzt. Chasm.
Genau.
Glacial Chasm ist halt als ETB, du musst ein Land opfern und hier Schaden wird auf null reduziert. Das ist richtig.
Genau.
Ja, das, sowas das, geht halt ganz cool. Oder halt zur End of Turn irgendwas Cooles suchen, ja.
Ja, genau.
Und Bujuka Bock geht auch.
Genau, Bujuka Bock kannst du dir raussuchen. Du könntest auch quasi in Field of the Dead raussuchen, wenn du die Restriktion erfüllt hast, dann Zombie direkt holen. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt für Commander, ehrlicherweise, dass jetzt mehr und mehr Karten so ein Instant-Speed-Land-Search haben. Also Länder wirkten immer noch als das langsamste Element in Magic. Und das wird jetzt so ein bisschen weiter auch aufgeweicht. Aber naja, gut, wir werden sehen, wie es so läuft. Ich weiß nicht,
Sollen wir die beiden Länder noch durchgehen?
Ja, wir haben noch ein Urza's
Cave. Wenn wir jetzt eh bei Ländern sind. Ja.
Was, glaube ich, auch Instant-Speed-Land-Search ist, richtig?
Genau. Es bringt auch ein Land getappt ins Spiel, wenn man es tappt, opfert für 3 Mana.
Ja.
Und es tappt halt für Farbloses. Und es ist ein Urza's Land mit Urza's Cave.
Macht das Relevanz für Tron? Nicht wirklich, oder?
Für Tron glaube ich nicht. Es gibt allerdings in Infinity ein Land, das für Urza's Länder Mana macht. Und das ist sowohl Commander als auch Legacy legal.
Oh wow.
Dementsprechend gibt es dir zum Beispiel auch für Urza's Saga Mana und jetzt auch für Urza's Cave.
Das, also, ja, ich muss sagen, ich finde, je länger wir das Ganze beobachten, desto schlechter finde ich eigentlich das da an, wie heißt das nochmal? Ich wollte an Galaxy
Infinity
sagen. Infinity.
Nee,
dass Infinity. Das Legacy legal ist, weil ja, es gibt schon so viele Sachen, auf die man jetzt irgendwie achten muss. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte, dass man da jetzt das mit drin hat, mit auch nochmal Urza's Cave. Also ich glaube, Urza hat jetzt einfach jedes. Ich glaube, es gibt noch kein Urza's Gate, oder?
Nee, Urza's Gate gibt's noch nicht.
Okay. Das bringen sie wahrscheinlich irgendwann noch raus.
Nicht.
Aber apropos X's irgendwas, wir haben auch noch Ugin's Labyrinth, ein Land mit Imprint. Das heißt, wenn man das ins Spielfeld bringt, kann man eine Colorless Card mit Mana Value 7 oder höher von der Land exilen. Und dann kann man es für ein farbloses tappen oder wenn eine Karte damit geexilt wurde, 2 farblose tappen. Und man kann das außerdem noch tappen, um die geexilte Karte wieder auf die Hand zurückzubringen. Ich meine, der absolute Traum wäre natürlich damit irgendeinen dicken Eldrazi oder den 7 Mana Ugin oder irgendwie einen Khan oder sowas damit zu exilen, dann sofort das mit dem Mana Ramp zu haben und dann später dann den wieder exilen können und dann das halt normal spielen können. Aber ist die Karte so gut?
Für Modern kann ich es nicht einschätzen. Mhm. Für Legacy oder Commander finde ich sie sehr weak. Was einfach daran liegt, dass man eine coole Karte abwirft, um einen Ancient Tomb zu bekommen, die man einfach auch direkt spielen kann.
Ja, das stimmt.
Und dann setzt man dem Ganzen noch Wasteland aus, statt Discard. Und Leute spielen eher mal so ein One-of-Wasteland im Commander als Discard. Muss man einfach sagen, wie es ist.
Ja. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Also ich meine, im Endeffekt könnte mein City of Traders tappt auch noch für zwei, ne?
City of Traders tappt auch für zwei, ja.
Genau, also man hätte jetzt mit Ancient Tomb, City of Traders und Ugin's Labyrinth zumindest schon mal 12 Länder potenziell in Legacy, die alle für zwei tappen, wenn man die Voraussetzung erfüllt. Aber ich finde auch dieses Mana-Value 7 oder größer, ich meine, man könnte noch mit sowas wie Affinity arbeiten, wenn man Karten findet, die dann halt, ne, die du nie für den eigentlichen Mana-Value ausspielst. Und dann ist es natürlich ziemlich, ziemlich gut, aber es ist immer ein Gamble. Es ist immer ein gewisser Gamble, der da irgendwie da ist. Und ja, ich glaube, man muss schon einen ziemlich guten Plan haben. Also, um so ein Land zu spielen, da musst du schon so einen Tron-mäßigen Plan haben, dass sich diese Voraussetzung zu erfüllen auch wirklich lohnt. Weil, ja, wenn du das jetzt spielst richtig. Und du hast trotzdem nur einen Two-Drop on Turn 2, dann ist es nicht so geil, glaube ich.
Ja, es geht halt. Also, ja. Es macht halt Sachen wie Chalice of the Void wieder sehr gut tatsächlich. Weil man kann das Land halt spielen, man kann es wie bei einem Chromox eine Karte exilen. Man macht dann zwei farblose Mana. Also ich kann sehen, dass man das schon spielt, aber Mana Value 7 oder greater ist halt auch schon wirklich eine Hausnummer.
Ja.
Und es muss ja auch nur eine Colorless-Karte sein. Da. Deswegen, also, es ist sehr eingeschränkt auf wahrscheinlich Tron. Sind wir ehrlich.
Wahrscheinlich schon. Aber das sind auch, soweit wie ich sehen kann, die einzigen Karten, die jetzt groß eins im Auge fallen. Wir haben noch sowas wie, was ist das, Spawn Gang Commander, das so ein bisschen die Nische von Null Drifter kommt, von wegen, ist witzig, dass jetzt der Goblin zu einem Eldrazi-Goblin wurde.
Siege Gang Commander, ja.
Genau, dass das jetzt halt so ein bisschen was anderes ist. Aber im Großen und Ganzen, ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Also, wie jetzt die Preview-Season anläuft. Das Ganze ist ja schon auch jetzt bald. In einem Monat soll es releasen. Bist du denn hyped für Modern Horizons 3?
Gar nicht? Muss ich leider sagen. Okay. Das sieht für mich alles. Also, ich habe einfach das Problem, jedes Mal, wenn wir eine Aussage treffen, wie zum Beispiel Modern Horizons 1 sieht einfach aus wie Commander Horizon 1. Und das ist eine Aussage, die bis auf wenige Ausnahmen ja auch stimmt. Modern Horizons 2 sieht aus wie Commander Horizons 2. Und bis auf wenige Ausnahmen stimmt das halt. Dann werden wir natürlich immer wieder zitiert und wird gesagt so, nein, das hat voll den Modern-Einfluss. Guck dir diese 5 Karten an von den 300. Und dann sage ich halt, ja, und davon werden 120 im Commander gespielt. Und warum? Weil es Commander Horizon ist. Und dasselbe würde ich hier halt auch sagen. Es ist absolut Commander Horizon, es ist absolut eine Möglichkeit, für Commander Playables rauszuhauen, zusätzlich zu den Commander-Decks, die dafür kommen. Also da muss ich sagen, für mich ist das, es sind ein paar lustige Karten bei, sowas wie Kappa Kanonier wird einfach ätzend. Ich freue mich über Meltdown Reprint im Uncome-Slot, das bedeutet, der wird günstiger. Aber ansonsten, bisher haben sie mich noch nicht erwischt.
Ja. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich freue mich mehr auf die Referenzen und auf die kleinen Hinweise. Also halt, was wir halt auch schon meinten mit den verschiedenen Eldrazi-Geschichten, aber halt auch mit White of the Reliquary und sowas alles. Das wird, glaube ich, ganz gut. Das wirkt so ein bisschen wie, wenn Magic the Gathering Universe Beyond Set von Magic the Gathering machen würde. So ein bisschen so selbstreferenziell, so wie würde man das umsetzen? Und das, da freue ich mich schon prinzipiell drauf. Ich meine, ich spiele kein Modern, dementsprechend wird es auf jeden Fall spannend, von außen zu betrachten, wie sich das Format so entwickelt. Aber im Moment sehe ich jetzt auch noch nicht so die große Entwicklung, dass man jetzt sagt, okay, das wird jetzt Modern für immer verändern. Und ich bin mir auch nicht mal sicher, ob man es will. Ich will ja auch, weiß ja noch nicht mal, ob man wirklich, dass sich Modern für immer verändern will, weil es ein Modern Horizons Set ist, weil jetzt die Erwartungshaltung da ist, dass es groß und broken ist. Ja, mal gucken, wie es wird. Die Commander-Decks, die tun halt immer noch weh. They had one job with Modern Horizons 3 und sie haben es irgendwie verkackt. Aber wie seht ihr das mit Modern Horizons 3 und den Commander-Decks dazu und den Leaks, die wir dazu hatten, die bestätigt worden sind? Findet ihr die Karten bisher ziemlich cool oder sagt ihr, da erwarte ich noch ein bisschen mehr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann gehen wir doch mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar Cynthia Williams ist ein Name, der vielleicht gar nicht so geläufig ist für die meisten Leute. Sie ist bisher oder bis vor kurzem Wizards of the Coast President oder war sie. Und hat dabei den guten Chris Cox ersetzt, der vorher CEO war. Der ist jetzt CEO von Hasbro. Und ja, ist jetzt, sie kommt, glaube ich, aus der Vergangenheit, aus verschiedenen, ja, Läden, unter anderem Amazon und so ein bisschen auch Microsoft. Hat man ihre Arbeit so wirklich wahrgenommen? Hast du irgendwas jetzt, sag ich mal, einen großen Wechsel mitbekommen in Magic, der jetzt irgendwie auf sie zurückzuführen wäre?
Wenig tatsächlich. Also unter ihr wurden halt unter Steve Cox wurden ja diese ganzen Secret Lair Sachen nach oben gepumpt. Mhm. Und ich glaube einfach, dass die Beförderung von Cox einfach dafür geführt hat, dass irgendjemand das Ding füllen musste. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass die Dame halt jetzt gesagt hat, boah, nee, ich lasse es, ich höre auf, ich mache keinen COO mehr und ich gehe runter. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach dieser Punkt, dass Wizard of the Coast einfach hier jemanden reingesteckt hat, gesagt hat, du kannst das, ja, mach das mal für eine Zeit lang. Und sie jetzt einfach gesagt hat, so, hey, ich hab keine Lust mehr auf den Müll. Und davon gehe ich aktuell aus.
Also es gibt noch kein Statement dazu. Wie man das herausgefunden hat oder wie ich es darüber herausgefunden habe, ist tatsächlich von einem von einem Formblatt in den United States, wo man es halt ankündigen muss. Aber es gab keinen Artikel von Wizards of the Coast zu dieser Entscheidung. Wir haben einen Newsartikel von Retail Dive, was auch so ein Insider-News-Geschichte ist. Also halt, wo es halt mehr um diese Firmenphilosophischen Sachen geht, also weniger um diese jetzt Gaming-spezifischen Themen. Ich meine, es steht ja auch, dass sie halt in den 2 Jahren, die sie jetzt hier gearbeitet hat, von halt die Revenues auf jeden Fall verdoppelt hat. Also sie hat auf jeden Fall anscheinend oder Arbeit unter ihr wurde ihr akkreditiert und das war positiv. Aber ja, sie war keine wirklich große Public Figure, was das angeht. Ich habe das Gefühl, ich habe von Chris Cox mehr zu Magic gehört als von Cynthia William. Und was man halt eben auch noch nicht weiß, ist, also man weiß nicht, warum sie geht und man weiß halt auch nicht, was jetzt, wer jetzt sie dann halt ablösen wird in dem Fall. Glaubst du, wenn wir jetzt mal ein bisschen mutmaßen, glaubst du, dass es irgendwo in einer Entscheidung über die Unzufriedenheit von den Magic-Spielern, weil die war ja jetzt schon sehr vokal. Wir haben auch so Sachen gehört wie von dem Dungeons and Dragons, wo es ja auch dieses Game Agreement gab, was sie anfassen wollten, was sie dann doch nicht gemacht haben. Glaubst du, es steht in irgendeiner Art und Weise in Verbindung damit?
Ja, ich glaube, das passiert ganz viel. Ich meine, sie ist als Person gerade im E-Commerce unterwegs und als E-Commerce-Person, die halt viel im Online-Handel und im Online-Bereich unterwegs ist, wird sie das einfach gepusht haben, sie wird es gestärkt haben, sie wird es gesehen haben, dass dort ein Markt ist und das probiert haben. Gerade das von D&D ist halt einfach ein Punkt, der sehr schwierig und sehr spannend zu sehen ist. Aber ich muss dabei sagen, Wizard of the Coast macht aktuell ja auch, wie zum Beispiel bei den Leaks, immense Fehler. Mm. Und ich glaube tatsächlich, dass die Möglichkeit, dass das auf sie zurückgeführt wurde, schon möglich ist. Mm. Dass man wirklich sagt, okay, es sind schon wieder Karten in Umlauf gekommen. Es sind schon wieder Karten geleakt worden. Mm. Es ist schon wieder das Problem, dass hier irgendwas passiert, was wir nicht wollen. Und wenn Chris Cox für die Pinkertons, glaube ich, verantwortlich war, so als eine der letzten Aktionen, hat sie ja trotzdem viel weitergeführt, was einfach eine shitty Company aktuell ist. Zumindest nicht ihr Produkt und so weiter, das kann jeder selbst machen, sondern einfach so von den Fehlern, die sie aktuell machen. Mhm. Und ich glaube, da will man aktuell auch einfach kein Chef von sein.
Ja.
Also ich würde es nicht machen.
Ja, also Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das hängt alles, also dieses Argument hängt sehr davon ab, wie sehr man, sag ich mal, die Zufriedenheit der Endkonsumenten in den Vordergrund stellt. Weil die absolute Kehrseite ist dazu, dass Hasbro hauptsächlich wegen Wizards of the Coast eben so positiv dasteht und dass der Revenue von Wizards of the Coast ja verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht war. Also wir haben ja diese verrückten Quarterly Reports immer wieder thematisiert, immer wenn es irgendwie kam, über krasse Gewinne und so weiter zu reden und was sich jetzt gelohnt hat und die ganzen Universes Beyond Geschichten. Also ich glaube, als CEO ist das halt auch was, oder als Präsident in dem Fall, ist das auch was, was man auch sehr positiv eben wahrnehmen kann. Und dadurch, dass man halt so wenig Informationen hat, kann es halt genauso gut sein, dass die gute Williams ja auch einfach einen besseren Job bekommen hat. Also gerade wenn es halt als CEO dann doch irgendwie egal ist und es einfach nur um das Geld geht, ist ja fast schon egal, ob sie jetzt ein Kartenspiel oder ein Rollenspiel managt oder halt, keine Ahnung, Autoentwicklung oder so. Oder halt E-Commerce oder halt Amazon-Fulfillment oder was auch immer sie noch alles macht. Ich würde aber sagen, dadurch, dass wir noch keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger davon bekommen haben, glaube ich schon, dass es irgendwie überraschend kam. Also, ich weiß nicht, irgendwie hat das so einen ganz komischen, so eine ganz komische Situation. Ich meine, bei Chris Cox wussten wir ja, dass sie das zumindest noch weitermachen wird danach ihm. Also er ist dann gegangen, um eine neue Rolle anzunehmen. Da war irgendwie alles klar kommuniziert. Hier wird es jetzt einfach nur gesagt, okay, sie tritt zurück. Mehr nicht. Und ich glaube halt auch, dass diese News halt auch mehr für Shareholder gedacht ist, als für jetzt uns als Endkonsumenten. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall festhalten, dass Cynthia Williams auf jeden Fall jetzt Magic the Gathering nicht wirklich weitergeholfen hat, zumindest was die Gesundheit des Spiels an sich angeht, zumindest meiner Meinung nach. Für Shareholder war es wahrscheinlich ein super, so die super letzten Jahre, was man da so alles mitbekommen hat mit 1.000 Euro Booster und Commander Decks zu einem Modern Release und so weiter und so fort. Also glaubst du, dass ein neuer CEO, der vielleicht wieder andere Prioritäten hat, glaubst du, dass das nochmal einen anderen Eindruck vermitteln könnte für jetzt auch gerade die Spieler?
Also ja und nein. Das Problem ist, wir haben von dem CEO von Wizards of the Coast selten etwas mitbekommen. Viele Leute wissen ja gar nicht, wer das ist. Viele Leute werden jetzt auch unter dieses Video schreiben, wer ist denn Steve Cox? Und so weiter und so fort. Weil Leute teilweise mit dem Spiel eben was anfangen können. Das ist ja immer das, was ich sage. Die Company kann shitty sein, wie sie möchte. Sie kann Kram machen, wie sie möchte. Die Leute lieben das Spiel. Und naja, du hast halt Figuren wie Mark Rosewater, der halt im Spiel irgendwas macht, der für uns natürlich direkt ein Begriff ist und auch wahrscheinlich für mehr Leute wie Steve Cox. Allerdings muss ich sagen, am Ende des Tages werden das wahrscheinlich auch ein Bruchteil von den Leuten sein, die Magic spielen, die überhaupt wissen, wer Mark Rosewater ist.
Ja, das stimmt.
Und das muss man einfach sagen, das ist super interessant. Auch wenn man sich so mal in der Hasbro CEO-Reform irgendwo CFO zum Beispiel umguckt. Unterschrieben ist das Ganze ja von Gina Jötter oder Götter, keine Ahnung. Und die Dame ist ja auch schon seit 25 Jahren gefühlt bei Hasbro, also schon ewig bei Hasbro. Und ist da auch als Chief Officer und was nicht alles mit dabei und also als Vice President und so ein Kram. Und da muss ich halt sagen, das ist schon krass, was sie da rausholt. Aber ich habe von der Dame vorher noch nie in meinem Leben gehört.
Ja, ja.
Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Das sind die Leute im Hintergrund sozusagen, ne? Also die ja auch gerne da bleiben würden, würde ich mal so behaupten. Gerade
mit die gesichtslose Company, oh nein.
Ja, also es ist auf jeden Fall schwierig. Also es gibt so ein paar Sachen, die man Cynthia Williams auf jeden Fall halt vorwerfen kann. Unter anderem halt die massiven Layoffs, die wir Ende letzten Jahres hatten, wobei sie und Chris Cox eben millionenschwere Boni bekommen haben. Also einen guten Puffer hat sie sich wahrscheinlich angelegt, dass sie jetzt halt zurücktreten kann. Ich hoffe halt, aber das ist auch nur Wunschdenken von meiner Seite aus, dass vielleicht halt wirklich ein neuer CEO, ich habe kurz überlegt, als du von Mark Rosewater gesprochen hast, wie krass wäre, wenn er CEO oder WotC-Präsident werden würde. Würde er nicht, weil er will Game Design weitermachen, aber halt einfach nur so aus dem Gefühl, dass das wäre halt so ein Signal von wegen, in Anführungszeichen, einer von uns, also einer, der tatsächlich das Spiel im Vordergrund hat und nicht die Zahlen. Aber ja, ist halt natürlich auch so eine Frage, so eine Entscheidung kannst du halt den Shareholdern dann auch nicht wirklich schmackhaft machen, die ja ne, wahrscheinlich jemanden haben wollen wie Chris Cox, wie Cynthia Williams, die halt ja da so mehr Business-Aspekt dran haben. Aber ich bin vor allem gespannt, ob Hasbro oder Wizards of the Coast das nochmal offiziell irgendwie verkünden werden, weil wie gesagt, Artikel haben wir nicht. Wir haben nur dieses Formblatt und halt einen Newsartikel. Ja. Aber nicht vom Mothership oder sonst irgendwas. Deswegen, wir werden auf jeden Fall die Augen...
Da wird bestimmt was kommen.
Ich glaube auch.
Da wird bestimmt was kommen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich habe die gute Frau Götter oder Götter verwechselt, weil ich dachte, das wäre die Deborah Thomas. Die Gina Götter ist tatsächlich die von Harley Davidson übernommen wurde vor, ich glaube, 2 Jahren oder so, die jetzt die Finanzen am Anfang gemacht hat und dann auch ganz schnell woanders hingeschoben wurde. Und aktuell bewegt sich da halt viel. Das finde ich halt super interessant, weil es zeigt einfach, dass Wizard of the Coast noch lange nicht in dem zufriedenen Zustand ist, wie sie das wollen. Und das sehen wir Fans ja auch so tatsächlich. Ja, das stimmt. Dementsprechend bin ich gespannt, wann da auch mal andere Sichtweisen ankommen.
Ja, also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn man noch mal ein bisschen back to the roots und vielleicht noch ein bisschen mehr die Spielerschaft im Fokus hat als nur den Kommerz. Aber mal schauen, vielleicht ist es auch Wunschdenken. Aber wie steht ihr dazu, dass die Wizards of the Coast Präsidentin zurückgetreten ist? Glaubt ihr, da war im Hintergrund irgendwie Unzufriedenheit gespürt? Oder glaubt ihr, sie hat einfach die Taschen voll und zieht jetzt weiter? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit zwei News, die wir jetzt mal einfach bündeln. Und zwar so ein bisschen Return of Anime-Franchises in Magic the Gathering. Wir haben zum einen Hatsune Miku, die in Form einer Secret Lair, in der Spring Secret Lair Super Drop auftauchen wird. Wer für Leute, die jetzt Hatsune Miku nicht kennen, wer steckt denn dahinter und ist sie überhaupt ein Mensch?
Nein. Hatsune Miku ist ein Phänomen aus Japan, wurde, glaube ich, von Krypton Fusion Media oder Future Media, Fusion Media, ich weiß nicht mehr, gegründet und ist tatsächlich eine heutzutage würde man sagen, weil das Wort in aller Munde ist, eine KI, aber so ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich nur ein Charakter, der animiert wird und eben dann zu bestimmten Liedern tanzt und singt und sich eben bewegt.
So ein bisschen
super
wie so
interessante Live-Shows.
Passt schon.
Genau, VTuber kommen tatsächlich auch daher. Super interessante Live-Shows, es ist super witzig, super cool, das Ganze auf so einer Leinwand zu sehen und dann kriegt man auch so lustige Neonröhren in der Hand, wo du auch so ein bisschen mit rumschaust. Es ist super, super cool, weil es ein ganz anderes Gefühl ist, weil du hast halt keine Band da vorne und trotzdem spricht diese Leinwand, diese Person mit dir. Und die ist wirklich zu einem absoluten Phänomen geworden, gerade unter Otakus ist das, also Otakus sind Personen, die gerade in Japan sehr, sehr groß, also die Japan sehr gut mögen und so weiter und so fort, ist das etwas, was wirklich krass viele Fans hat und wirklich auch ganze Stadien füllt und ist einfach ein Phänomen, das einfach seit schon lange, lange besteht und auch nicht das erste Mal, dass die ja mit Dingen zusammenarbeiten.
Ja, definitiv. Und ich glaube, Hatsune Miku ist auch mittlerweile irgendwie sowas, ich habe irgendwo gelesen, 16 Jahre alt oder so. Also nicht Hatsune Miku der Charakter, sondern diese Franchise dahinter. Also Hatsune
diese
Miku als Charakter ist ja sowieso zeitlos, ist ja einfach fiktive Gestalt. Aber finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich habe Hatsune Miku auf jeden Fall auch schon mal irgendwo mitbekommen bei so anderen Kooperationen. Ich glaube, sie war auch irgendwie bei Fortnite oder taucht da schon mal sowas wie bei Beat Saber oder sowas, taucht ihre Musik auf. Also es ist halt
alles
sehr
mögliche
elektrischer J-Pop-mäßige Geschichten da. Und wir bekommen 6 Karten davon. Einmal Shelter, einmal Miku's Spark, was Chandra's Ignition ist. Wir haben Harmonize, was auch der Name ist zu dem Musikvideo, was sie hier im Artikel verlinkt haben. Dann haben wir Miku Lost But Singing, was Asusa Lost But Seeking ist. Dann haben wir Feather the Redeemed in Form von Miku the Renowned. Endlich nochmal ein neues Feather Artwork und zwar diesmal die richtige Feather. Und das Paket abrunden tut Inspiring Vantage, das Boros Dual Land. Mit Shelter, Chandra's Ignition.
Fastland, oder?
Fastland, was habe ich gesagt?
Ja, Dual Land.
Dual Land. Nee,
das wäre krass.
Hatsune Miku Dual Lands einfach. aber das Ganze hat natürlich auch schon so einen leichten Feather-Fokus. Das erinnert mich sofort, was du meintest, das könnte so ein Starter-Secret-Lair-Drop für so ein Feather-Deck sein, oder?
Echt, findest du? Ich finde überhaupt nicht. Ich finde, das Ding ist Müll. Also von der Zusammenstellung, weil es sind halt grüne Karten mit drin.
Ja, das
also
ist weird.
Harmonize und genau. Und normalerweise ist es ja so, dass dann eine Commander, wie zum Beispiel bei Sheldon, ein Commander drin ist und alle Karten drin irgendwie playable sind. Und das war bei Sheldon ja schon nicht mehr so. Weil bei Sheldon war ja schon das Ink Shield mit drin. Konnte nicht gespielt werden. Ist halt kacke. Sowas geht halt nicht. Und naja, also klar, Migos Bugs, ganz nett. Dann hätten sie aber hier, wie heißt die Karte, die man da hauptsächlich gespielt hat, für 2 Damage auf Feather und 4 auf eine Gegnerkreatur oder so ein Kram.
Nicht Reckless Impulse, aber Reckless Rage.
Ja, irgendwas in der Richtung. Das wäre halt cool gewesen. Und Harmonize und Miko Lost But Singing sind halt lustige Karten, aber passen dann auch nicht zu der ganzen Feather.
Ja.
Ich find's cool, dass sie mit reingenommen haben, die ganzen Sachen. Ich finde die Artwork sehr spannend, weil jedes Artwork hat eine andere Generation aus Hatsune Miku vom Artwork her so ein bisschen. Mhm. Weil ganz am Anfang war es tatsächlich eher so ein Manga-Style, sag ich mal. Und mittlerweile ist es halt ein full animated 3D-Model, das in alle möglichen Sachen auch, es gibt auch so viele Figuren von der und so weiter und so fort. Und das finde ich halt ganz spannend, dass sie diese verschiedenen Artstile auch mit reingenommen haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was der Gedankengang bei der Kartenauswahl war, man wollte, glaube ich, so ein Feather-Theme machen und dann hat so eine Miko irgendwie zu Feather verbinden, hat dann quasi Shelter, Chandra's Ignition, Feather und Inspiring Vantage gemacht. Und dann dachte man, okay, Commander, wir müssen noch ein bisschen was mehr für Nicht-Feather-Spieler machen. Ja, okay, nehmen wir 2 grüne Evergreens rein. Einmal zu einer Lost But Seeking und Harmonize. Die spielen wir jedem grünen Deck. So, zack, fertig so. aber ja, wie findest du denn eigentlich, also du hast ja schon gesagt, du findest die Secret Lair so ein bisschen müllig, aber ist es was du als irgendwie für diese Crossover-Geschichte dir holen wollen würdest? Oder sagst du, Hatsune Miku interessiert dich dafür ein bisschen zu wenig?
Hatsune Miku ist ein Phänomen, das sehr, sehr, sehr viel Geld einspielt. Und sehr, sehr, sehr beliebt sein wird. Die Karten von finde ich ein bisschen müllig im Sinne von die Magic-Karten, die dahinter stehen, finde ich ein bisschen müllig. Ich weiß, da ist eine Feather drin, keine Sorge, das war jetzt kein offener Angriff, nee, wir haben kein Beef. Aber von den Value her ist es okayisch. Azusa Lost But Seeking ist eine lustige Karte. Aber es sind jetzt keine Sachen, wo ich sage, boah, krass. Sondern es sind okaye Sachen. Aber das Hatsune Miku-Theme da drauf zu klatschen als einen Crossover ist meiner Meinung nach wesentlich stärker wie alles, was sie bisher gemacht haben, abgesehen von Herr der Ringe.
Ja.
Und da rede ich wirklich von allem. Also auch Walking Dead und auch viele anderen Sachen, die wir hatten im Secret Lair. Selbst Warhammer kommt nicht annähernd an die Hatsune Miku Fanbase dran, wie riesig dieses Teil einfach ist. Plus, wenn man redet von der Person, also wenn sie ein Lied dazu gemacht hat, werden die Leute das sehen.
Ja.
Dementsprechend, egal ob das Ding großartige Magic-Karten hat oder nicht, für die Artworks werden es diesmal Leute kaufen. Ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass Leute außerhalb der Franchise aktiv die Karten kaufen, ohne dass sie in das Spiel einsteigen wollen.
Ja, das ist auf jeden Fall, also das sehe ich auch. Ich würde auch sagen, dass dieser ganze Anime-Kosmos, wir sehen das ja auch mit dieser Anime-Version von Smothering Titan und so weiter, ich glaube, das zählt halt schon.
Oder in Modern Horizons 3.
Oder in Modern Horizons 3. Das sind halt alles so Sachen, die zählen halt einfach auch schon deswegen, weil es halt einfach eine ganz andere Fanbase nochmal anspricht. Und ich würde auch sagen, dass halt Magic the Gathering und halt diese Anime-Kultur eben schon ganz gut zusammenpasst. Und dementsprechend glaube ich halt auch, dass Hatsune Miku hier der richtige Schritt ist. So ein bisschen, dass das japanische Herr-der-Ringe-Move sozusagen, wo du mit dem Herr-der-Ringe-Set so die Standard-Fantasy-Fans abgegriffen hast, holst du hier so ein bisschen mehr die Anime-Leute ab. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie groß die IP jetzt noch in Japan ist. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es hochgehandelt wird unter Anime-Fans. Ist tatsächlich die Promotion zu Cowboy Bebop, die ich ein bisschen komisch finde, ehrlicherweise. Denn wir haben
nicht. Darf ich einmal ganz kurz noch eine Sache einwerfen?
Ja.
Entschuldigung.
Ja, klar.
Hatsune Miku Sakura Superstar ist übrigens nicht die einzige Secret Lair, die wir bekommen werden. Es ist die erste von 4 Featuring, also Secret Lair Drops, die Hatsune Miku featuren werden. Das heißt, wir werden vier Secret Layer zu Hatsune Miku bekommen. Für alle Leute, die jetzt sagen, oh mein Gott, ich muss diese eine Secret Layer kaufen, weil es wird nie wieder das geben. Es wird hundertprozentig einen Hatsune Miku Bundle geben. Ja. Und ja.
Ist dann wie so ein bisschen dieses Fallout-Ding, was sie jetzt in der letzten Drop gemacht haben.
Genau.
Genau. Da sehe ich keine Secret Layer, obwohl man es hätte gedenken können, ist das Cowboy Bebop-Ding. Und zwar ist das eine Promo zusammen mit dem Rückkehr oder mit dem neu einführenden der Wichtigkeit vom Standard Showdown, was ja jetzt wieder quasi belohnt wird. Und ab dem 2. August wird es verschiedene Promo-Versionen geben, nicht von Cowboy Bebop-Charakteren, sondern von Kartenstilen inspiriert von Cowboy Bebop, die auch teilweise, glaube ich, die Artists haben. Zumindest haben sie eben Credit Sunrise, also das Animationsstudio hinter Cowboy Bebop, angegeben. Und da haben wir vom 2. August bis 19. September Ossification, vom 27. September bis 7. November haben wir Disdainful Stroke, vom 15. November bis zum 30. Januar 2025 haben wir Go for the Throat und von Februar bis März 2025 gibt es Lightning Strike, vom 4. April bis 29. Mai 2025 gibt es Snakeskin Vale. Also eine sehr, sehr, sehr lange Promozeit. Alles sind zum natürlich in den Farben von Magic. Jeder hat eine bekommen und alles sind Interaktionsspells, mit Ausnahme vielleicht von Snakeskin Vale, was so ein Protection-Spell ist. Aber wie findest du denn so ein bisschen die Artworks und wie findest du die Kartenauswahl? Glaubst du, das wird nochmal Leute so ein bisschen rauslocken und Standard-Showdown spielen?
Ich verstehe nicht, was sie damit machen wollen. Ja, sie wollen Cowboy Bebop in jetzt hier Thunder Junction bringen, weil Cowboy Set, witzig. Verstehe ich, kein Problem. Warum habt ihr das nicht als Secret Layer gemacht?
Ja.
Das Ding haben sie wahrscheinlich gemerkt, hey, wir wollten das Secret Layer bringen, wir haben gemerkt, das Ding kostet keine 2 Cent, aber das können wir nicht bringen. Weil die Karten da drin sind nichts wert, gar nichts. Und die als Promos dabei zu geben, in Foil, nur Foil, finde ich okayisch, wer Leute, die jetzt Cowboy Bebop mögen. Ich kann mit Cowboy Bebop nichts anfangen.
Ich finde es großartig.
Echt? Ich kann damit gar nichts anfangen. Aber mein bester Kumpel kann damit sehr, sehr viel anfangen. Der liebt das rauf und runter. Der hat Hüllen davon. Der ist wirklich ein sehr großer Fan, würde ich jetzt sagen. Aber selbst der sagte, es ist ihm auf der einen Seite nicht Cowboy Bebopig genug. Es wirkt nicht nach Cowboy Bebop. Und dann ist es auch noch so, dass die Karten halt alle unplayable sind. Also ja, jetzt wird irgendwer drunter schreiben und sagen, oh, ich spiele Snakeskin Vale in meinem Deck. Sorry, tut mir leid. 99% aller Spieler würden diese Karten nicht spielen. Ja, also Ossification finde ich lustig wegen dem Namen. Die musste ich auch schon mehrfach unterschreiben, weil Leute es lustig finden, mich mit Ossification zu triggern. Aber sowas wie Disdainful Stroke hat man schon nicht gespielt, als er vor 4 Jahren im Standard war. Spielt man auch nicht. Go for the Throat ist ein Removal aus alter Zeit, der mal gut war, aber auch nicht mehr so oft gespielt wird. Lightning Strike sieht man, glaube ich, noch im Pioneer hin und wieder mal.
Ja.
Aber ansonsten halt nirgends mehr. Der wird nicht mal gespielt, wenn der im Standard legal ist. Und Snakeskin Vale haben sie jetzt zum 50 Millionensten Mal gereprintet, die halt auch absolut viel zu viele sieht. Und dann kommt mein Hauptkriterium. Auch wenn sie das alles zu Thunder Junction machen wollten, auch wenn ich Cowboy Bebop mal sage, das ist das größte, tollste Franchise überhaupt. Und ich sage, die Karten sind cool. Muss ich, um das komplette Set zu haben, bis in den Mai nächsten Jahres, das ist ein komplettes Jahr, jedes Ding Standard-Showdown spielen in einem Local Game Store, weil ich ansonsten da nicht drankomme.
Zumindest mal
Also es ist so, also in einem Jahr interessiert doch keinen mehr, dass wir ein Cowboy-Set hatten. Es ist doch jetzt den Leuten schon zum Großteil wissen. Also wenn ich mir jetzt sage, dass ihr doch aus dem Stand greift, ohne zu googeln und ohne 2 Sekunden zu warten, alle Sets aus dem letzten Jahr vorlesen könnt, ja, dann stimmt irgendwas nicht. Weil ich kann es nicht. Weil es einfach die Sets und die Themes mir dann einfach zu schnell egal sind. Und wenn ich jetzt dann in einem Jahr so ein Ding bekomme, so, oh, guck mal, ach ja, da war ja irgendwas mit Thunder, das ist ja irgendwie so ein keine Ahnung, Kram. Das ist einfach zu lang. Das hätte man einfach kürzer machen sollen, genau wie jetzt zum Beispiel aktuell gibt es ja für Standard Showdown diese Basic Lands. Man hätte einfach sagen müssen, ihr bekommt die random bis, keine Ahnung, nach dem nächsten Standard, nach Bloomborough. Ja. Ihr kriegt die noch vorher Bloomborough obendrauf zum Beispiel oder ja so. Aber jetzt überleg dir mal, du kriegst Bloomborough und kriegst dann auf einmal so einen Cowboy-Hut Disdainful Stroke dabei und denkst so, hä?
Ja.
Was für ein Müll.
Ich finde es vor allen Dingen, was mich irritiert ist, sie haben es ja quasi, sie haben eigentlich nur eigentlich ist diese Crossover-Promotion ja auch nur, oder Cowboy Bebop findet ja auch nur im Stile statt. Das finde ich halt verwirrend, ja. Weil anstatt, dass wir halt die Charaktere aus dem Anime sehen, haben wir halt hier halt Oko im Stile von Cowboy Bebop. Oder das sind halt alles so Sachen, die ich halt irgendwie nicht so ganz checke. Ich meine, was ich sagen will, auch verlinkt in der Videobeschreibung, ist tatsächlich der Trailer dazu, der ziemlich cool ist, weil es ist quasi ja. Das Cowboy Bebop Opening, aber mit den Charakteren aus Thunder Junction. Das finde ich schon irgendwie witzig und finde ich irgendwie cool. Auf den Karten hätte ich dann aber schon ganz gerne die Charaktere aus dem Anime gehabt. Und ich glaube, dann hätte es auch ein bisschen mehr gezogen. Und vor allen Dingen hätte es noch mehr gezogen, wenn es nicht Interaktionsspells sind, die natürlich im Kontext von Standard natürlich Sinn machen, weil ne, dann hast du halt Disdainful Stroke aus dem Sideboard 2 zu spielen, kann halt schon mal im Standard vorkommen. Und nicht jede Kreatur sieht halt Play. Und da muss man halt gut auswählen, welche man nimmt. Aber trotzdem wäre, glaube ich, diese Promo stärker gewesen, wenn hier eine starke Legendary in einem Skin von einem Charakter aus Cowboy Bebop wäre. Wenn man jetzt halt nicht auf Go for the Throat hier Rakdos sieht, sondern halt, keine Ahnung, ein Bösewicht aus Cowboy Bebop als ein Legendary, keine Ahnung, Korvold oder sowas halt reinnehmen würde. Das, ich glaube, das hat ein bisschen mehr gezogen. Also ich finde an sich die Promo nicht schlecht. Ich würde auch sagen, dass dass die Länge, wie lange die Promos ausgeliefert werden sollen, halt wirklich in das nächste Jahr und in Mitte nächsten Jahres hinein, ist auf jeden Fall eine spannende Entscheidung. Ich glaube nicht, dass sie dann so ja, wertvoll sein werden, dass die Leute sich jetzt denken, oh, ich kann es kaum warten, bis ich bis zum 4. April nächsten Jahres meine Sammlung voll habe. Aber ja, immerhin machen sie etwas. Aber ich hoffe ein bisschen, dass wenn sie die Cowboy Bebop-Zusammenarbeit haben, dass da vielleicht noch ein bisschen was mehr kommt. Dass wir vielleicht noch ein paar Cowboy Bebop-Karten wirklich kriegen mit den Kreaturen da drauf, weil die sind ja dann irgendwie ikonisch. Oder man könnte auch cool mit den Vehicles arbeiten. Und da halt die ikonischen Sachen mit reinnehmen, aber ja, bin ich mal gespannt, was sie da noch so rausziehen. So richtig abholen tut es mich jetzt nicht, aber man kann auf jeden Fall schon sagen, dass mit Hatsune Miku und Cowboy Bebop jetzt ja Wizards of the Coast nochmal ein bisschen die Otakus an die Kasse bitten wollen und sagen, hey, wir haben die IPs, die ihr möchtet. Schaut doch mal vorbei und schaut bitte nicht so was hier bei One Piece und was bei Digimon.
Schaut nicht One Piece, schaut auch nicht über Yu-Gi-Oh! Schaut bitte keine Angela noch kein Spiel.
Wisst ihr noch Cowboy Bebop von vor 30 Jahren? Das ist cool, kauft das.
Ja, wobei ich sagen muss, mittlerweile fühlt es sich halt auch so ein bisschen an wie Schwarz und Weiß. Ja. Wo man einfach alles Crossover hat, was irgendwie geht. Ich warte auf das Secret Lair von Avatar, Herr der Elemente. Und was ich dann machen möchte, ist einfach einen Vergleich zu ziehen zwischen Schwarz und Weiß den Karten und eben den Magic-Karten.
Ja.
Und ich weiß als Magic-Fan, wer dieses Ding verlieren wird. Und das ist das Traurige daran.
Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, die Crossovers sind auf jeden Fall erstmal so ein Aufschauen wert, auch wenn die Karten dahinter dann vielleicht ein bisschen weird sind. Aber wie steht ihr jetzt für Cowboy Bebop und Hatsune Miku, die jetzt hier nach Magic the Gathering kommen, zumindest in einer oder anderen Art? Würdet ihr euch freuen auf noch mehr Secret Lair Drops von Hatsune Miku oder Cowboy Bebop? Oder sagt ihr, dieses ganze Japan-Gedönse, das ist mir dann doch ein bisschen zu weit weg von dem Magic, wie ich es kenne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord.
Yes.
Und dann die Frage an dich. Wollen wir noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything machen?
Oder? Wir haben das so lange nicht gemacht. Ich denke, wir sollten das machen.
Alles klar. Dann, Ask Us Anything. Eure Fragen beantwortet im Podcast. Wenn ich jetzt eine Frage hätte für Radio Ravnica, wo muss ich denn dahin, um diese Frage beantwortet zu bekommen im Podcast?
Ich war noch nicht in deiner neuen Wohnung, deshalb weiß ich nicht, wo die Spiegel hängen. aber wenn jemand von euch eine Frage hat, könnt ihr die gerne auf unserem Discord, wo ihr, wie gesagt, auch verschiedene Turniere spielen könnt, wo ihr auch Stammtisch spielen könnt, sonntags und so weiter und so fort. Link dafür ist in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes gehen. Und beim Rundführen über den Server, wenn ihr frisch dabei seid, werdet ihr auch an dem Bereich Ask Us Anything vorbeigeführt. Und dort könnt ihr Fragen stellen. Bitte nur eine Frage, bitte nicht nach jedem Absatz ein Enter drücken, dass wir 20.000 Fragen haben. Wenn ihr mehrere Fragen habt, dann stellt die bitte hintereinander und das ist gar kein Problem. Schreibt keinen Riesentext dabei. Dann werden wir alle ganz tolle Freunde und wir beantworten eure Fragen hoffentlich in sehr naher Zeit.
Ja, so zum Beispiel die Frage vom guten Medionmann bzw. Christian, der fragt, ich höre letzte Zeit häufiger die Unterscheidung zwischen Commander auf der einen, kompetitiven auf der anderen Seite, wobei praktisch alle Formate als kompetitiv betrachtet werden. Geht euch das auch so und seht ihr das auch so? Das sind jetzt hier drei Fragen, aber wir packen jetzt einfach mal alle zusammen.
Ich find's großartig. Also Christian, danke, dass du einer unserer Mod bist. Es ist ganz, ganz großartig. Ich liebe das unser Mod-Team.
Ja.
Aber bitte haltet euch doch auch als Mods an die Regeln. nein, Spaß beiseite. Competitive wird ganz oft von Commander getrennt. Ich sehe das nicht so. Denn ich sehe das auch anders. Ich sehe, man kann auch Commander Competitive spielen. Mhm. Jetzt ist die Sache, es gibt immer weniger Leute, die casual 60 Kartendecks gegeneinander prügeln. Mhm. Oder sagen, hey, lass uns Pioneer spielen, aber casual, ja. Also das passiert halt immer weniger. Wir kommen immer mehr in diese Zwei-Klassen-Gesellschaft, in der wir eben competitive spielen. Dann spielst du halt so ein 60-Karten-Format oder du spielst casual und spielst halt Commander-Format. Hm. Ich weiß, wir werden jetzt wieder ganz viele Leute haben, sagen, oh, CDH, oder wenn wir das mal ausnehmen. Wir müssen damit leben, wir nehmen das mal aus und wir nehmen auch sowas wie Archon oder so raus. Wir nehmen das, diese Sonder-Fan-Favorite-Formate nehmen wir jetzt mal raus. Wir reden jetzt nur von Standard-Plane-Formaten, die Wizard of the Coast so macht. Und wenn Leute sich an den Tisch setzen und sagen, hey, wollen wir 60 Karten Plane-Chase-Multiplayer spielen? Oder wollen wir 60 Karten Arch-Enemy-Multiplayer spielen? Ja, dann werden die Leute sagen, nee, ich habe ein Commander-Deck dabei.
Ja.
Und Commander-Deck ist mittlerweile, beziehungsweise Commander ist einfach das Casual geworden. Es ist das Casual-Format von Magic. Es ist der Spielmodus, der sich durchgesetzt hat. Es gibt keine 60 Karten Casual-Leute mehr. Entschuldigung. Mir wurde gesagt, ich soll weniger mit finiten Sachen rein. Es gibt fast keine 60 Karten Casual-Spieler mehr. Und wenn du halt irgendwo hingehst und sagst, okay, spielst du Commander? Nee, aber ich spiele Pioneer. Dann weißt du halt, okay, der kann vielleicht ein paar Brews spielen, aber er wird das auf einem Competitive-Idee spielen. Er wird hingehen und das sagen, hey, ich spiele das auf einem FNM und so weiter und so fort. Für Leute, ich meine, es gibt Leute, für die ist FNM schon das Competitive-Format, wo sie sagen, freitags nachmittags oder freitags abends möchte ich mich mit anderen Leuten prügeln in diesem Kinderkartenspiel.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir kommt es halt immer ganz stark darauf an, bei dieser Unterscheidung der Intention. Gehe ich in so einen Abend rein bei Commander, oder wenn ich zum Beispiel weiß, es wird am Abend Commander gespielt, dann ist meine Intention, ich möchte Spaß haben, wie ich Spaß habe mit einem Brettspiel. Von wegen, ich, klar, wenn ich gewinne, ist schön und ich arbeite, ich spiele auch schon in Richtung des Gewinnens auf jeden Fall auch hin. Aber selbst wenn ich nicht verliere, selbst wenn ich nicht gewinne, kann ich auch immer noch quasi eine schöne Zeit gehabt haben. Bei Pioneer gehe ich schon ein bisschen kompetitiver eben ran. Da ist schon wirklich, da ist das Gewinnen deutlich mehr im Fokus als bei sowas wie Commander. Und da ist auch dementsprechend, ist es halt auch so, Commander würde ich nicht mit jemandem spielen wollen, den ich nicht mag, während ich Pioneer mich zum Beispiel auch schon spielen sehen könnte mit jemandem, den ich nicht mag. Also es passiert selten, weil halt, man ist ja irgendwie auch eine Community mit drin, aber man kann so ein bisschen fremder miteinander umgehen, wo es beim Commander ja auch gerade mit Rule Zero und mit so Paktbilden und so weiter ja schon auch sehr kommunikativ sein will. Und das willst du in der Regel nicht machen mit Leuten, die du jetzt nicht unbedingt magst. Deswegen bin ich auch zum Beispiel bei Commander deutlich selektiver, mit wem ich Commander spiele, als halt jetzt bei Pioneer. Also was ich zum Beispiel weniger machen würde, ist jetzt einfach in den Local Game Store gehen und mit random People Commander spielen, weil dann denke ich mir schon so, da weiß ich nicht, wie die so ticken in Commander. Da bin ich dann doch lieber irgendwie in meiner Fondus-Gruppe unterwegs oder in meiner Commander-Gruppe, weil ich weiß, okay, da ist jemand ein bisschen mehr Combo-orientiert, da ist jemand mehr Agro-orientiert, aber grundsätzlich hat man so ein Power-Level. Und ich meine, Power-Level-Diskussionen machen halt in kompetitiven Formaten eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, weil jeder spielt das Stärkste, weil man will deutlich gewinnen. Und diese Unterscheidung, um noch auf die Frage zurückzukommen, die gibt's meiner Meinung nach auf jeden Fall. Allein auch dadurch, dass es halt ein Casual-Play-Design-Team auch bei Wizards of the Coast gibt. Ob die sinnvoll ist? Schon, würde ich sagen. Also, ich glaube, man muss schon.
Ja, es kommt drauf an, wen du fragst.
Ja.
Also, es gab Zeiten, wo wir tatsächlich nach Legacy-Banlist Casual gespielt haben. weil wir halt gesagt haben, die Legacy Bandlist macht am meisten Sinn. Wir wollen alle Karten spielen und wir wollen aber jetzt nicht mit Black Lotis um die Ecke hauen. Mhm. Und da haben wir auch Casual auch gespielt. Ich meine, wir haben uns komische Corruption Spells mit Urborg um die Ohren geknallt. Das war damals unser Format. Das war halt großartig. Aber irgendwann kommst du halt an den Punkt, dass du dann sagst, okay, entweder wenn wir jetzt Multiplayer spielen, was ist denn dieses Commander-Format? Oder wenn wir 1-gegen-1 spielen, was ist denn dieses Competitive-Format?
Ja.
Wenn du einen Sweet Spot haben willst, der beides abdeckt, Jumpstart, wäre noch so ein 60 oder 40 Karten Casual-Ding. Ähnlich auch wie ich Sealed, also Pre-Release Sealed, muss ich jetzt explizit dabei sagen, auch als sehr casual wahrnehme. Das heißt, es gibt schon andere Sachen zwischen Commander und Casual, da gibt's auch noch andere Sachen, die dazu Casual zählen als nur Commander. Aber Competitive würde ich tatsächlich die Turnierformate einfach als Competitive zählen.
Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine Frage von der Bleiente. Die fragt, warum gibt es aktuell keine Challenger-Decks? Und daran angeschlossen, glaubt ihr, sie werden zurückkommen und in welchen Formaten? Ich glaube, die kann man ganz gut zusammenführen, die Fragen. Also erstmal, warum glaubt ihr, gibt es keine Challenger-Decks? Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, waren sie geplant für einen Standard, das es jetzt aber nicht mehr gibt, weil sie diese 3-Jahres-Rotation drin haben. Also das macht in meiner Welt, wenn ich mir die Schedules angucke, wann die hätten rauskommen sollen, wenn man sich die alten nochmal anschaut, immer im Wechsel mit Pioneer und so weiter, wäre das, glaube ich, der Zeitpunkt gewesen, wo man ein neues rausbringen müsste. Dafür hätte aber eine Rotation stattfinden müssen, die gab es aber nicht. Und dann hatte man wieder eine ganz andere Idee. Und deswegen hat man sie quasi mehr oder weniger gecancelt, denn halt
Commander-Decks im Modern Set.
Genau. Und ich glaube auch, also das ist jetzt natürlich ein bisschen Aluhut-Theorie in dem Fall. Ich glaube auch, dass sie jetzt auch keine Challenger-Decks von Pioneer rausgebracht haben, weil sie gerade einen höheren Fokus auf Standard wieder legen wollen. Und ich glaube,
ja.
Pioneer ja boykottiert das so ein bisschen, weil der Kartenpool sich so krass momentan noch überschneidet, dass Spieler zu Recht sagen, okay, warum soll ich denn in ein Standard-Deck investieren, wenn ich auch Pioneer spielen kann? Das sind ungefähr die gleichen Karten. Nur das eine kann ich garantiert weiterspielen und das andere rotiert nächstes Jahr. Das ist meine Theorie dazu. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
Ich bin da ganz bei dir. Also ich glaube auch, dass sie die Challenger-Decks geplant hatten, es irgendwas gab, weshalb sie nicht rausbringen konnten und dann am Ende gesagt haben, nee, machen wir nicht. Lustigerweise können sie ja dieselben Challenger-Decks jetzt ein Jahr später rausbringen,
ja.
Weil das Standard sich halt da verschoben hat um ein Jahr auf 3 Jahre. Und Pioneer werden sie nicht rausgebracht haben, weil sie A, keine Ahnung von Pioneer haben, meiner Meinung nach, und B, weil sie eben die Möglichkeit sehen, dass Pioneer tatsächlich Standard einfach torpediert, muss man einfach sagen.
Ja. Dann die nächste Frage, glaubt ihr, sie werden zurückkommen und wenn ja, in welchen Formaten? Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass sie zurückkommen werden. Ich glaube, Magic fehlt gerade ziemlich krass an so einem FNM-Einstiegsprodukt. Niemandem ist zu empfehlen, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, man hat ein Seal gespielt, jetzt von der Junction, man hat ein paar Karten rumliegen, man denkt sich so, ah, ich probiere es mal aus, war mit aus dem Pool jetzt ein 60-Karten-Deck, man wird nicht weit kommen, weil man muss alle Karten aus den letzten 2,5 Jahren irgendwie mit inkludieren und dann hast du halt quasi, dann gibst du mehr Geld bei Card Market aus als bei Wizards of the Coast und bei den Local Game Stores. Mm. Und das ist was glaube ich nicht wirklich sinnvoll ist, oder? Also sie müssten eigentlich schon wiederkommen. Wäre schon sehr empfehlenswert, oder?
Ja, absolut. Also ohne Challenger-Decks, ohne Einsteigerprodukt, nur noch mit Commander-Produkten. Sie haben das gesehen, wie das läuft und es läuft scheiße. Mhm. Gerade weil die Commander-Leute einfach mittlerweile hart übersäckelig sind.
Mhm.
Und da müssen sie neue Leute reinbringen. Ich glaube es auch. Für die Formate, es kann nur Standard oder Pioneer sein.
Ja.
Weder Modern, das haben sie jetzt bewiesen, sie hätten jetzt die Chance gehabt, Modern zu machen, noch Legacy ist es überhaupt möglich, irgendwie irgendwelche Challenger-Decks zu machen einfach.
Ja.
Muss man einfach sagen, wie es ist.
Total. Und selbst
Pauper wäre geil. Pauper-Challenger-Deck, so für ein Zwanni irgendwie so ein paar Decks. Das wäre richtig cool. Die könnten sie ja sogar komplett da reinknallen.
Ja, total. Also ich muss auch sagen, ich glaube sogar, dass Pioneer jetzt abnehmen wird, aus derselben Begründung, warum ich glaube, dass wir jetzt auch gerade keine Pioneer-Challenger-Decks haben. Also vielleicht, wenn irgendwann Standard wieder in Augen von Wizards of the Coast angekommen ist, können sie zu Pioneer schon eher noch ein Challenger-Deck machen als zu Modern. Aber ich glaube, dass es liegt gerade bei deren Prio-Liste nicht sehr, sehr weit oben. Wovon ich ein sehr großer Fan wäre, wäre tatsächlich Challenger-Decks für Arena. Rein digital, einfach irgendwie ein Straight-Up-Deck nehmen. Das kann da auch, sag ich mal, eine Limitation haben, wie viele Mythic Rares, wie viele Rares da drin sind, damit es halt in der Ökonomie noch Sinn macht. Aber das würde ich sehr feiern, weil ich jetzt auch gerade so ein bisschen überlegen bin, noch mal ein bisschen mehr Arena zu spielen. Aber halt diese Einstiegshürde ist so brutal.
Ich kann Magic Online empfehlen.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Du wurdest da einem Programm hinzugefügt. Das schmeißen wir jetzt einfach noch mal kurz rein. Worum geht's denn da eigentlich?
Ich bin Content Creator Programm für Magic Online angenommen worden.
Hammer.
Zusammen mit auch ein paar anderen Leuten. Wir haben so einen All-Access-Account, wo wir halt alle Karten haben und einfach Content produzieren können. Deswegen kommt demnächst auch mehr Stream. Ich bin tatsächlich überlegen, ob ich Stream schaffe. Ansonsten tatsächlich mehr Content für Magic Online. Deswegen, ich kann Magic Online empfehlen. Ist auch ganz cool.
Aber ist dieser Account nur, sag ich mal, innerhalb eines eigenen Environments oder kannst du damit auch einfacher bei Challenges und bei allem
mitnehmen? Ich habe Einschränkungen.
Ja.
Die belaufen sich aber nicht auf Leaks zum Beispiel. Ich kann komplette Ligen mit Leuten mitspielen.
Ach krass, okay.
Aber bei Challenges ist es ein bisschen was anderes.
Okay, also alles, was quasi so ein Price-Payout hat.
Alles, was mich limitiert. Nicht zum Weltmeister macht.
Okay, verstehe. Ja, das macht Sinn. Weil das habe ich mir gefragt, weil das wäre ja weird, wenn sie da jetzt, da dir quasi ein Sonderbonus kommt, im Gegensatz zu anderen Leuten. Aber
es sind dieselben Accounts, die eben auch ein Wizard of the Coast-Mitarbeiter hat. Und darüber den Weg habe ich auch dann erfahren, Wizard of the Coast-Mitarbeiter dürfen auch nicht an Challenges teilnehmen, um Weltmeister zu werden. Nicht mit diesem Account, nur mit ihrem privaten Account.
Ja, ich muss sagen, wir haben ja auch darüber berichtet, dass Magic Online bei Daybreak jetzt ist, bei den neuen quasi Entwicklern. Genau. Und die haben einige richtige Entscheidungen gemacht. Sie haben jetzt auch die Anzahl der Challenges pro Woche verdoppelt, weil sich Leute wegen Zeitzonenproblematiken teilweise gemeldet haben. Und deswegen gibt es jetzt jede Woche, ich glaube, 7 oder 8 Pioneer-Challenges,
die alle voll sind. Das Team ist großartig.
Das ist großartig.
Team wirklich. Ist so, so großartig. Pioneer, Standard, alles Mögliche wird drauf gespielt.
Ja.
Und das Daybreak-Team, ich bin ja mit denen sehr stark im Austausch. Mhm. Und das sind wirklich ganz, ganz großartige Menschen, die auch wirklich, wirklich dir antworten und für dich da sind und so weiter. Das ist wirklich ganz
also,
cool. Ja, kann ich empfehlen, bevor wir jetzt abschweifen, wollen wir noch eine Frage aus der Community machen?
Noch
wir sind ja da für euch.
Genau, eine letzte Frage würde ich noch reinnehmen von Sabo, die fragt, denkt ihr, Wizards passt irgendwann mal die Regeln an, um dem Power Creep entgegenzuwirken? Zum Beispiel statt 20, 30 Leben im Commander dann 60 oder ähnliches. Ich hatte vor Jahren mal Gerüchte zu sowas gehört und wollte mal eure Meinung dazu hören. Wie siehst du das denn mit Anpassungen der Regeln, um quasi, so ein bisschen die zu starken Karten wieder einzuholen oder denen einen Grund zu geben, zu existieren. Wie siehst du das?
Ich habe das in Yu-Gi-Oh! Tatsächlich in einer Zeit gelernt, wo ganz viele Leute gesagt haben, boah, lass uns doch mal 16.000 Leben machen, damit die Karten nicht mehr so krass sind und so. Und das bringt genau gar nichts. Die Karten werden danach nur noch krasser. Und das ist wie bei der Inflation. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, oh, die Leute verdienen weniger, wir geben jetzt ganz viel Geld, das sie aber nicht ausgeben, wodurch die Produkte teurer werden, wodurch ihr Geld weniger wert wird, wodurch wir noch mehr Geld geben, wodurch ihr Geld noch weniger wird.
Ja.
Und genauso ist es hierbei auch. Dementsprechend den Power Creep entgegenzuwirken, ist nicht der daran, dass sie tatsächlich irgendwie die Möglichkeit haben, dort mehr Lebenspunkte an den Regeln rumzuschrauben. Sie können das nur über Karten machen. Und was ich halt spannenderweise kommt da vom Freitag, also wenn ihr das Podcast hört, heute, ansonsten davor, ein Blackie Talk zu raus. Hm. Denn was dem Power Creep entgegenwirkt und was zum Beispiel auch in Yu-Gi-Oh! Dem Power Creep entgegenwirkt und auch in vielen anderen Spielen, ist die Banned List. Und ich glaube, da werden wir irgendwann sehr viel mehr drauf sehen und auch sehr viele Spielereien mitsehen.
Ja.
Weil ich denke, auch so etwas wie eine Limited List, eine Karte auf 1 zu setzen, nicht irgendwie semi-limited auf 2 oder 3, aber manche Karten vielleicht auf 1 zu setzen, könnte früher oder später der Weg sein, es tatsächlich in Formate reinzubringen. Wenn du dann halt zum Beispiel sagst, okay, diese eine Karte ist zu stark, aber wir wollen sie nicht komplett rausnehmen, Shieldred zum Beispiel, sondern man darf nur eine einzige spielen. Da muss man sich auch überlegen, ob man sie spielt, weil man hat sie nur einmal.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich weiß auch, dass es in Vintage so ein bisschen gebalanced wird. Aber ich glaube, Das Problem dabei ist, dass die Züge, wo dann dein Gegner die eine She-Aldred dann spielt und genau dann hat, wann er sie braucht, die tun dann, glaube ich, ein bisschen mehr weh, als man irgendwie denkt.
Ja, aber die tun ja so oder so weh. Die hätte er auch mit vier gehabt. Die hat der Gegner ja immer.
Natürlich, aber trotzdem ist es halt so eine interessante Diskussion. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche Regelanpassungen gibt in so einer Art. Ich würde fast sagen, wäre ich dem Power Creep entgegenzuwirken, ein anderer Querpunkt, den man da gucken muss, den darf man auch nicht überstrapazieren, sind halt Formate. Mein Lieblingsbeispiel da ist halt so ein bisschen, Modern hat sich in eine Richtung entwickelt, die jetzt nicht mehr das Modern entspricht, was Leute nostalgisch mit Modern verbinden. Dafür hat man quasi Pioneer eingesetzt, um diese Rolle aufzufüllen. Einfach ein Format geschaffen, was die Rolle eines alten Formates schaffen halt erfüllt. Um ein Format halt dem die Möglichkeit zu geben, zu Power Creepen im Endeffekt. Also seit Modern Horizons ist halt Modern einfach nicht mehr Modern, wo man seine alten Standard-Decks drin spielt, sondern halt ein ganz anderes Format. Und dafür wird man halt dann irgendwie dann Pioneer mit reingenommen. Und ich finde, das kann in Maßen, das können sie jetzt nicht alle 2 Jahre bringen, so, das wäre fürchterlich.
Alle zehn Jahre,
vielleicht bietet sich Standard, vielleicht ist dann genug Spielerschaft dann auch dafür da. Aber daran darf halt auch keine Identität von einem Format verloren gehen. Also wenn wir jetzt Pioneer 2 in 5 Jahren kriegen und es hat zwar einen anderen Kartenpool, aber grundsätzlich irgendwie die gleiche Spielweise, relativ midrange, relativ slow, nicht so schnell wie Legacy und Modern, dann ist es halt auch irgendwie sinnbefreit. Aber das wäre vielleicht halt noch was,
wie man. Das kann man ja mit Pioneer Horizons lösen.
Genau, Pioneer Horizons, genau. Wir bringen Free Spells jetzt in Pioneer. Weil warum nicht? Hat schon noch nie ein Format ruiniert. Aber ja, ich würde sagen, das ist erstmal soweit zu euren Fragen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt an uns, dann kommt vorbei im Discord, tauscht euch aus, macht vielleicht an dem wunderbaren Stammtisch in Legacy und Pioneer mit und zockt da mit Leuten, zockt mit der Community, stellt uns Fragen für den Podcast und wenn ihr das getan habt, dann können wir euch nur einladen, unsere YouTube-Abo-Buttons jeweils zu drücken. Einmal MTG Blätze, wo es halt Magic Online-Content gibt und Blackie Talks, wie wir heute erfahren haben. dann natürlich Gamery, haben wir ganz viel eben die Radio Ravnica-Videos. Ich arbeite auch noch an individuellen Content, ist jetzt wegen dem Umzug ein bisschen weniger geworden, aber da kommt auf jeden Fall noch was. Ihr könnt uns auch gerne bewerten auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt und es Bewertungen gibt, hilft es uns eben zu wachsen. Wir haben auch Social Media, Instagram und Twitter. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Einen besonderen Dank nochmal an Holy für das Sponsoring in dieser Folge. Und ihr könnt die neuen Starter-Sets dort euch mal zu Gemüte führen und euch mal anschauen unter weareholy.com/Radio Ravnica und spart etwas Geld mit Ravnica 10, 10% und Ravnica 5, 5€ auf den ersten Einkauf. Ihr unterstützt uns dabei eben indirekt, was uns eben sehr, sehr freut. Und wenn ihr uns dabei direkt unterstützen wollt, dann geht das auf patreon.com/Gamery und besonderer Dank gebührt da unseren Gold-Patreons, einmal BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha Hart, Simonim und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen, vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao.